Und da ist der Grundstock meiner muskulösen Figur auch gelegt worden.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Wirtshaus sterben oder Wirtshaus leben?
Guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und habe deri. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Bayer und ein Halber. Ich bin euer Pseudo-Bayer Johannes Munzinger und mir gegenüber sitzt der Parade-Niederbayer schlechthin, Dr. Richard Leubel. Schön, dass Sie wieder da sind.
Grüß Gott, Herr Munzinger. Grüß Gott, Bayern.
Ja, der Herr, wir haben ja schon geredet über das Wichtigste, was in Bayern, nämlich was trinkt man? Ein Bier. Wir haben auch geredet über das Wie, nämlich wie haben findige Bierbrauer im 19. Jahrhundert dank modernster Technologie und bester Medienkenntnisse und Werbekenntnisse das bayerische Bier weltberühmt gemacht und ganz nebenbei das Image von Bayern erfunden, das heute noch gültig ist. Heute geht's um die nächste W-Frage, das Wo. Wo trinkt man klassischer Bier? Eh klar, im Wirtshaus. Und Herr Dr. Leubel, Sie haben mir ja fast bekniet, wie wir die Bierfolge gemacht haben, haben Sie gesagt, ja, Herr Munzinger, wir müssen ja unbedingt über das Wirtshaussterben reden. Sie sind großer Wirtshausgeher, habe ich das richtig verstanden?
Ja, vielleicht also nicht. Ich muss jetzt auch nicht jeden Tag ins Wirtshaus gehen, aber ich bin ein großer Freund des bayerischen Wirtshauses. Ich bin auch ein Freund des bayerischen Kartenspiels. Und insofern, jetzt will ich nicht sagen, seit Kindesbeinen, aber seit Jugendbeinen in Wirtshäusern unterwegs.
Sie kommen ja aus dem beschaulichen niederbayerischen Hengersberg. Mhm. Sie sind ein 60er-Jahrgang, wenn mich nicht alles täuscht.
65er.
Mhm.
Aber ich schaue jünger aus.
Schade, dass Sie es nicht sehen, liebe Zuhörer. Es ist wirklich das blühende Leben. Gehen wir mal zurück in die vielleicht 70er-Jahr, 80er-Jahr, wo Ihre Wirtshauskarriere begonnen hat. Wie war die Situation in so einem kleinen Städtchen wie Hengersberg, wirtshaustechnisch?
Also ich habe quasi noch die Situation miterlebt, die über viele, sagen wir mal, über 100 Jahre typisch war, weil man mir an unserem Marktplatz tatsächlich 6 Wirtshäuser nachgehabt haben.
Bei wie viel Einwohner?
Nach den Eingemeindungen, also nach 72 sind wir 8000 und vor den Eingemeindungen so roundabout die Hälfte. Und da sieht man auch, was so ein Markt früher bedeutet hat. Also ein Markt ist ja die klassische altbayerische Klein- oder Münderstadt. In Franken zum Beispiel und in Schwaben, da gibt es ganz wenige Märkte, die haben mehr diese kleinen Städte, aber von den Einwohnerzahlen ist das genau das Gleiche. Was macht so ein Markt aus? Und so ein Markt macht aus, dass wichtige Straßen durchgehen. Also auch schon wieder anders wie heute, weil heute gehen ja die wichtigen Straßen vorbei.
Weil man seine Ruhe haben mag.
Also die sind früher mitten durch den Markt gegangen und dann war halt, wie der Name Markt schon sagt, waren im Monat unterschiedlich, also wenn es ein gescheiter Markt war, sage ich mal 2-3 Märkte. Und das waren aber nicht so Pseudomärkte, wie wir es mir heute noch haben, wo halt mein, der Letzte seines Handwerks kommt, der Kehrwitzeiner, also Körbeflechter und was weiß ich, die Keramikerin und so.
Und dafür einen Haufen Händler, die halt rumreisen und gefäckte Fußballtrikots verkaufen oder und Laserpointer.
So. Also das war damals anders, die waren da spezialisiert und es hat in die großen niederbayerischen Märkte bis weit in Wald rein, wenn man Dittling hier nimmt, Perlesreuth, die haben sogar korrespondierende Märkte gehabt, Felder, Fichtach, gibt es viele Marktorte und für die waren typisch die großen Viehmärkte, weil im Bayerischen Wald waren die Herndlbauern, Herndl von Horn, also das waren die Viehzüchter, währenddessen südlich der Donau hat es die Kärntlbauer gegeben, im fruchtbaren Gäuboden haben die Weizen angebaut. Kennt man auch schon lange nicht mehr, weil durch die Flurbereinigung und dann eben durch die Ausrichtung der Agrarindustrie, muss man fast schon sagen, in der EU ist ja also Perversität ist dieses hoch 10, ist im Gaibon kein Weizen mehr angebaut worden, wo es eigentlich gegangen hat, ohne, also der Vorteil vom Gaibon war Weizenanbau ohne großen Düngereinsatz.
Und so Kärntl und der Herndlbauer noch nachdem er seine Kerndl gesammelt und seine Herndl zusammengehärtet hat, der hat einen Durst gekriegt natürlich.
Ja, der hat einen Durst gekriegt. Aber ich muss noch mal kurz auf den Markt da zurückkommen. Also das müssen Sie sich auch so vorstellen, heute wenn man in das Hengersberg reinschaut oder in Berlersreuth, siehst du einen riesigen Platz und denkst, was ist da passiert? Ist da was abbrennt oder abgerissen oder wie auch immer? Wenn aber diese großen Viehmärkte waren, dann ist da Ochs auf Ochs gestanden da drin, gell? Und ganz schmale Reihen, dass du da durchgegangen bist. Und da sind die Händler bis von München, bis von Augsburg, bis von Nürnberg gekommen und haben dann ihre Viech einkauft, weil also gerade der Bayerische Wald war zum Großteil an der Fleischversorgung da beteiligt. Und dann war natürlich an zwei, drei Tagen war da die Hölle los da drin. Die Händler haben die irgendwo übernachten müssen und der gelungene oder auch misslungene Kauf und Verkauf hat entsprechend begossen werden müssen. Und da waren dann quasi diese sechs Wirtshäuser, die wir noch gehabt haben, waren da voll besetzt. Zu meiner Zeit hat es die Märkte auch schon nicht mehr gegeben, aber diese Wirtshäuser haben sich halt, weil die Wirt halt noch da waren und so, und weil auch die Vereine noch eingegangen sind, die Vereinsheime dieser Stufe später, haben sie halt die da noch gehalten, aber das war dann schon der Ausklang einer alten Zeit.
Aber ein bisschen haben sie es noch mitgekriegt und sie sind ja dann ein fleißiger Wirtshausgeher geworden, oder?
Ja, unbedingt. Also es hat ja nichts geholfen. Ich stamme aus einer Metzgerei außer und damals war das auch noch so, dass sie halt die Wirt, die haben halt einen örtlichen oder den örtlichen Metzgern, wir haben ja mehrere Viere, haben den örtlichen Metzgern halt das, was dann verkauft worden ist da drin und gekocht worden ist im Wirtshaus, haben die den abgekauft. Später kommt ja das auf, dass dann die Großhändler kommen und das eingefroren irgendwie gekauft wird und dann aufgewärmt. Die berühmte bayerische Mikrowelle, Standardinstrument der Wirtshausküche in den 70er bis 90er Jahren. Vorher hat man das frisch gekauft sozusagen, da haben die Metzger auch noch alle geschlachtet, undenkbar. Und von daher hat es den Kreislauf gegeben, diesen Wirtschaftskreislauf in so einem kleinen Markt, wo man schon geschaut hat, dass das Geld im Grunde am Markt bleibt und man nur heimlich, damals hat es auch noch keine Supermärkte gegeben, und man nur ganz heimlich, es waren bei uns immer super Geheimaktionen, wenn man auf Deggendorf oder auf Straubing gekauft hat, gefahren ist, weil es zum Beispiel in Deggendorf einen Beuger gegeben hat, in Straubing auch, und das war so ein Essig-Gewürzgurken, bla bla bla, Großhändler, und da war halt der Essig billiger, wie wenn du vor Ort beim Kramer gekauft hast. Aber es hat total geheim gehalten werden müssen. Also auf alle Fälle sind wir dann natürlich in der Verpflichtung gewesen und haben wir jeden Sonntag zum Essen gehen müssen und wechseln halt da natürlich. Aber das ist meine Kindheit und Jugend, jeden Sonntag standardmäßig zuerst die Kirche, dann bei irgendwo bei diesen sechs Wirtschaften sozusagen zum Essen gegangen. Und ich sage es Ihnen, ich sehe die Wirt und vor allen Dingen die Wirtinnen, die sehe ich alle noch vor mir, wenn ich jetzt da dran denke und sage, Gott, in Niederbayern ist mir oft, dass wenn grob da hat es die Bärweiber gegeben, das waren zwar ganz nette Bärwirtinnen, die Schweiger hat es gegeben, Steinbacher, also sie sind Schuster, ich habe auch die ganzen Namen apparat. Ich bin da natürlich immer bevorzugt behandelt worden und da ist der Grundstock meiner muskulösen Figur auch gelegt worden, weil ich halt dann immer, ich mag gern Nudeln und da habe ich dann natürlich immer meine Extraportionen Nudeln oder Spätzle oder so gekriegt.
Also Sie waren nicht der Schweinebraten-Typ. Ich habe gehört, Sie haben ein ganz ausgefallenes Lieblingsgericht damals gehabt. Für die hätte Sie, der Gerhard Polt hätte Sie wahrscheinlich mit nasse Fetzen aus dem Wirtshaus gejagt dafür. Der war nämlich immer gegen die Hawaiisierung des Abendbrots. Was, verraten Sie es nochmal, was war Ihr Lieblingsessen? Ja,
also ich habe ein Hawaii geschnetzelt, das war mein Lieblingsessen beim Lauerwirt. Einer von den zwei Lauerwirten, die lebt noch hoffentlich hier, das ist auch. Es war immer ganz exquisit und für mich halt auch eine Abwechslung, weil wenn du aus der Metzgerei kommst, tritt irgendwann der Effekt ein, dass du kein Fleisch mehr sehen kannst. Und dass du um jedes Ananasstückel und um jede Kirschen, die in deinem Essen drin ist, bist froh dann.
Weil's Metzgerei sind, ich finde das erstaunlich. Also ich als Österreicher habe das Gefühl, immer wenn man in die Biografie von irgendwelchen Bayern, die was zum Song gehabt haben oder die was erreicht haben, reinschaut, gefühlt ist man immer nur zwei, drei Generationen weg, dass einer aus einer Metzgerei oder einem Wirtshaus kommt.
Ja, es stimmt schon so, weil diese ländliche Führungsschicht, da hat man ja witzigerweise eine Kürzung, die man halt mit was anderes in Verbindung tritt, das ist BMW. Und das sind die Bäcker, Metzger und Wirte. Und die sind am Land auch noch in die Märkte, sind die, ist das die Führungsschicht, weil die Kapital halt haben, da auch Kapital zur Verfügung, wenn man irgendwas macht. Und so die ganz großen Aufsteiger in der Industrialisierung bei uns, das beginnt eigentlich in Niederbayern. Es ist eine ganz andere Industrialisierung wie jetzt in Augsburg oder in Nürnberg. Die beginnt nach der Säkularisation und da steigen diese Bäcker, Metzger, Wirte, sind bei den Versteigerungen, wo das Klostergut versteigert worden ist und haben Kapital frei eben und kaufen dann Teile zum Beispiel von der Klosterwirtschaft und von der Klosterbrauerei. Und das ist der Grund, warum so Familien wie die Wininger, die man heute noch kennt, in Passau verbindet das mit der Hefefabrik, warum die diesen grandiosen Aufstieg schaffen oder die Familie Lang, die in ihrer Hochzeit 10, 11, 12 Brauereien gehabt hat und wo der alte Lang, hat man gesagt, sogar geadelt worden ist, weil er irgendwo eine adelige Hofmark gekauft hat im Oberbayerischen und damit er die Gerichtsbarkeit ausüben hat können, hat er von Adel sein müssen und der erste bayerische König hat das dann einmal so locker nebenbei den ganz schnell geadelt.
Das heißt, im Grund kommen Sie aus einer privilegierten Schicht her, Dr. Leubel.
Ja, also wenn man das, muss man schon sagen, wenn man zurückgeht in die Nachkriegszeit, in der Tat. Ich habe auch studieren dürfen, weil mein Großvater irgendwann einmal erkannt hat und den flotten Spruch losgelassen hat und gesagt hat, den Buben kann man zur Arbeit nicht brauchen, den müssen wir studieren lassen. habe auch mit großzügiger Unterstützung von meiner Familie das Studium zwar sehr schnell, es war dann wieder mein Verdienst, beenden habe können, aber mir hat es da nie an was mangeln dann da, gell? Und ich habe, das kann ich auch erzählen, ich bin natürlich immer, es stimmt, was Sie sagen, dass viele bayerische Politiker, Wirtschaftsgrößen aus Metzgerfamilien kämen. Ich habe als junger Bub eine Begegnung gehabt in Niederaltaich mit dem damaligen Ministerpräsidenten, mit Franz Josef Strauß.
Berühmter Metzgerbub.
Ein Metzger, Münchner Metzgersfamilie. Wobei, glaube ich, die auch aus Niederbayern abgestammt hat, dann in großväterlicher oder urgroßväterlicher Linie. Und der hat irgendwas eingeweiht in Niederaltaich. Ich weiß auch nicht mehr was. Und da habe ich ein Gedicht, ein lateinisches Gedicht aufsagen dürfen bei der Sache. Und da haben sie mir dann natürlich eingetrichtert, dass wenn die Frage kommt und die ist dann gekommen, was bist denn du für einer vom Strauß, dass ich dann sage, ich bin wie du ein Metzgerbub. Und da ist natürlich, die Umgebung ist erstarrt und der Strauß hat sich aber köstlich amüsieren können und hat sich richtig gefreut und hat mich dann gefragt, wie viele Sauern da muss man schlachten und so daheim. Und ja, da sieht man die Verbindung halt, gell?
Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu von die Metzger zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Wirtshaus. Aber bevor wir zur Malaise des Wirtshauswesens im heutigen Bayern kommen, da die gerne mal eine richtige Zeitreise machen, nämlich weit zurück. Wo kommt es eigentlich her, das deutsche oder dann bayerische Wirtshauswesen? Und was war die Bedeutung von diesen Wirtshäusern früher?
Also so deutsch ist eigentlich gar nicht in die Ursprünge, das ist natürlich eine allgemeine Erscheinung, verbindet sich immer mit Straßen. Wo gereist wird, musst du, gerade bei diesen Reisegeschwindigkeiten, damals gibt kein Auto, gibt kein Bus, gibt höchstens ein Pferdl und ein Pferdl kannst du auch nicht mit, kilometerweise mit dem Galopp da durchlassen. Brauchst du, sagen wir mal so alle 40 Kilometer roundabout, brauchst du so eine Herberge. Und daraus entwickelt sich dann diese Gastlichkeit. Also normal, wenn du an einem Ort ansässig warst, das ist ja schon erst so eine mittelalterliche Erscheinung, dass du dann wirklich vorgehst, dass sie die Zünfte treffen an die Zünf-Stammtische oder sogar in der eigenen Herberge, hat es damals auch schon gegeben. Das Wirtshaus ist ein Gasthaus, wo du verköstigt wirst und wo man dann in aller Regel, weil das sind ja relativ primitive Geschichten gewesen, deswegen kommt auch der Ausdruck, der bayerische Hirwa kommt von der Herberge. Und da hat man halt dann aus der Gaststube auf die Nachtzeit die Stuhl etc. Tisch weggeschoben, an den Rand geschoben, dann hat man genächtigt. Vorher hat man gegessen drin, dann hat sich das in römischer Zeit, hat sich sowas dann auch mit Bädern verbunden, mit Prostituierten und Bordellen und so. Deswegen ist also bis ins Mittelalter rein, das Wirtshaus oder das Gasthaus immer ein wenig so dubios auch, gell?
Aber gleichzeitig der Ort für Neuigkeiten aus aller Welt und aus dem Ort, oder?
Ja, unbedingt. Und das ist dann quasi mit dem mit dem Aufstieg der Städte und auch der Märkte im Mittelalter gewinnt dieses Wirtshaus eine ganz neue Bedeutung, weil da ist halt das dann auch nicht nur für die Fremden, sondern da geht man eben dann auch hin mit so frühen Stammtischen sozusagen. Es gibt ganz früh belegt im frühen Mittelalter schon die Honoratioren-Stammtische, wo man dann später der Affenkobi sagt.
Affenkobi,
weil das war ein bisschen abgegrenzt vom restlichen Gastraum und hat oft so ein Gitter, also so Holzgitter schön gestaltet, wo man ein bisschen durchschauen können, aber nur ein bisschen, damit die Leute doch die getarnt sind, gell, und nicht angesprochen werden und so weiter. Und da in die Honorationsstube, da ist auch halt der Bürgermeister, war drin der Pfarrer, war drin der Wirt selber, der oft wichtiger war wie der Bürgermeister.
Da ist dann gemauschelt worden, oder?
Ja, da hat man halt dann die Geschäfte gemacht dann auch, gell. Und die Wirtin hat dann was gebracht, aber die Wirtinnen waren da oft nur dabei bei den Geschäften, gell? Weil gerade in Niederbayern gilt das, dass also viele Bauernhöfe, große und viele Wirtschaften nur vordergründig von Männern geführt werden. Ausschlaggebend waren in ganz vielen Fällen die tüchtigen Bäuerinnen und Wirtinnen.
Es gibt ja diesen blöden Spruch, wer nix wird, wird Wirt. Ein bisschen was hat man schon drauf haben müssen. Also das klingt eigentlich nach einer harten Arbeit.
Das ist ja völliger Blödsinn natürlich. Das ist ein Spruch, der kommt ein bisschen auch aus den 70er Jahren, wo halt so verkrachte Studenten in München oder sonst irgendwo in den größeren Städten halt so diese typischen Borzner aufgemacht haben. Aber diese Wirte und Wirtinnen in der früheren Zeit, die waren alle ausgebildet. Also so Wirt war entweder oder sogar und ein Brauer oder ein Metzger. BMW in einem. Und die Wirtinnen, da hat man immer geschaut, deswegen sind, also gerade in Altbayern, sind die englischen Fräulein sehr wichtig. Die Mehrheit, auch nicht mehr, ist es Wahnsinn, auch nicht mehr existieren so englische Fräulein, die haben sich spezialisiert auf die Frauenausbildung. Und da hast du im Grunde, wie soll man sagen, so einen praktischen Realschulabschluss gekriegt, wo aber natürlich immer sowas dabei, du hast gescheit nah gelernt, du hast gescheit kochen gelernt und so weiter. Und das waren diese Schmieden, diese Talente-Schmieden dann für die weiblichen Geschäftsdamen.
Also jetzt haben sie verzeiht, also es beginnt in Rom, es beginnt an der Straße, es beginnt sozusagen als eine Durchlaufstation für Leute, die halt unterwegs sind, die irgendwo schlafen müssen, was essen müssen, was trinken müssen. Aber heute ist ja das bayerische Wirtshaus so der Inbegriff der Gemütlichkeit. Also das ist jetzt nichts, wo Fremde eher sind, sondern wo die Einheimischen sitzen. Ja. Wann beginnt diese Zeit, wann beginnt diese Ausformung des Gemütlichkeitshafens?
Ja. Mit der Erfindung der Freizeit. Also so,
hat man erst erfinden müssen.
Ja, die hat man erst erfinden müssen, weil du hast halt beständig gearbeitet sozusagen. Das ist nicht in so einer landwirtschaftlichen Gesellschaft. Musst du sozusagen immer schauen, dass du das Fortkommen deiner Familie sicherstellst.
Ich habe manchmal das Gefühl, im Grunde ist jeden Tag darum gegangen, dass man heute genug Kalorien hat, damit man morgen genug Energie hat, dass man wieder genug Kalorien findet, damit man am nächsten Tag und so weiter und so weiter.
Ja. Also da ist natürlich schon was dran. Und das war natürlich alles primitiver, wie dann später in der Industriegesellschaft. Und wenn Sie sich das vorstellen, gerade so Mägde, Nächte, Industriearbeiterinnen, meine diese frühen Industriearbeiterinnen, und das ist ja abgeleitet von den Arbeitszeiten in der Landwirtschaft, die sind in der Woche arbeiten die 70 Stunden. Gell? Also da hast du keine Freizeit.
Sonntag frei,
Samstag, wenn sie Glück gehabt haben, nur bis 2 oder so, früh Nachmittag, dann sind sie heimgegangen, dann ist es aber weitergegangen, dann hat gewaschen werden müssen, etc., um Kinder kümmern, bla bla bla. Und da war keine Freizeit da. Das ändert sich dann ja langsam im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo das Bürgertum natürlich auch stärker wird und wo dann auch die Sommerfrischen aufkommen, wo man dann gerne mal über den Sommer 2-3 Wochen in Urlaub fährt. Also das hängt auch da dran. Und genau in dieser Bewegung Freizeit, zurück zur Natur, Erholung, liegt dann diese Wirtshäuser als Zentren der Kommunikation und als Zentren der Naherholung. So blöd, wie sie das sagen, als Zentrum der Naherholung.
Dabei, so erholsam war es ja manchmal gar nicht, wenn man dann um 5 in der Nacht ins Bett gefallen ist.
Nein, wobei, mei, so Exzesse gibt es natürlich heute auch noch, hat es immer gegeben. Damals bist du natürlich gerade im Dorf ziemlich unter Sozialkontrolle gestanden, also da hast du schon aufpassen müssen. Aber genau das ist sozusagen Freizeit, Wohlbefinden, Gemütlichkeit, das setzt man im Wirtshaus um. Deswegen hat ein bayerisches Wirtshaus hat auch immer eine ganz typische Ausstattung. Man sieht eigentlich, also der Kenner sieht heute noch, wobei man sagen muss, dass das ist ein weltweites Erfolgsmodell, bayerisches Wirtshaus, bayerische Gemütlichkeit.
Da sind wir wieder bei der Erfindung des Images von Bayern durch die Brauer im 19. Jahrhundert mit weiß-blauer Raute und Maskrug und Brezen und Lederhosen und Volksvertäfelung.
Und da ist das Bayernbild erfunden worden und das schwappt dann zurück, weil sie so, im Ausland hat es sich bewährt, deswegen machen wir das dann im Inland. Und diese Zeit ist natürlich auch der Ursprung des Tourismus. Also die sehen irgendwo auf einer Weltausstellung, was weiß ich, in London oder in Paris, sieht man so eine bayerische Gastronomie und dann denkt man sich, mei, das möchte ich jetzt aber auch mal in echt sehen. Und dann kommt die Reise nach München, die ist dann meistens verbunden mit einem Ausflug an die Alpen, weil das ist die Alpenberge, das ist das, was für Bayern steht. Und diese alpenländischen Einrichtungsgewohnheiten, Sie haben es angesprochen mit der Vertäfelung, dass da diese schönen, bisschen gotisierenden Holztisch drin sitzen, ein Stuhl, der nicht nur einfach ein Stuhl ist, sondern der wegen ziselierte Füße hat, ein weiß-blaue Tischdecken, stehen damit die typischen Gewürze. Dieses Bild, Gemütlichkeit, der Ludwig II., der Herrgottswinkel etc. wird dann von außen übertragen und das macht mürtliche bayerische Wirtschaft aus. Die ist in einer Wirtschaft im berühmten Bauerngürtel gegenüber der Münchner Residenz, da ist das losgegangen, da hat man das Bild kreiert und das ist dann weltweit und im zweiten Schritt dann wieder in Bayern ein Erfolgsmodell.
Jetzt könnte ich als zynischer Halbösterreicher, Halbbayer natürlich sagen, ihr Bayern legt euch doch da was in Bierkrug ein, wenn ihr sagt, das ist ja unsere echte Gemütlichkeit und was ganz Authentisches und in Wahrheit ist eine Erfindung von der Werbung.
Also da muss ich jetzt dazu sagen, in Richtung Österreich, wer ko, der ko. Das hätte halt auch gern zusammengebracht mit irgendwas, hätte eine schöne Weinkultur gehabt, aber diesen Show-Effekt, das ist halt typisch bayerisch, das zu einem guten Essen und es muss dann nicht einmal sehr gut sein. Und zu einem mittelmäßigen Bier, wenn du eine gescheite Show dazu bietest, wenn da im Dirndl eine fesche Bedienung unterwegs ist und ein Wirt, der die unterhält, das ist das typisch bayerische Wirtshaus, unübertroffen, vielfach beneidet, aber unübertroffen.
Sie haben ja leider recht, der Erfolg gibt der Sache auch recht. Ich habe was rausgesucht, es gibt eine Umfrage vom Bayerischen Zentrum für Tourismus. Vor ungefähr einem Jahr haben sie die durchgeführt, bevölkerungsrepräsentativ. Leute gefragt von 18 bis 74 Jahren, gleich über 2000. Und vor allen, die da befragt worden sind, haben 57% gesagt, dass sie schon mal in ihrem Leben ein bayerisches Wirtshaus besucht haben. Also funktioniert hat's. Was unterscheidet jetzt das bayerische Wirtshaus vom hessischen Wirtshaus, vom thüringischen Wirtshaus? Also
die Show.
Die Show. Es ist wirklich nur die Show.
Die Show. Dass du meinst, du sitzt in einer alpenländischen Hütte drin. Also quasi unter einem oberbayerischen Berg. Das fällt mir gerade keiner ein. In Oberammergau, in einer Holzhütte drin und wirst von einer ganz lieben Hüttenwirtin, Sängerin, wirst du bedient. Diese Show, das ist der Unterschied.
Und so haben sie es auch erlebt in Hengersberg. War da die Sängerin und die Schuhplattler sind einer gekommen und haben euch eine Show gemacht? Oder wie war es bei Erna am Stammtisch?
Nein, gar nicht. Also da hat es das natürlich gar nicht gegeben, weil Niederbayern hat da natürlich auch den Unterschied zu Oberbayern. Aber was natürlich schon gegeben hat, ist diese typische Ausstattung. Was ich vorher gesagt habe mit der Stuhlvertäfelung etc. Versucht jedes Wirtshaus zu übernehmen und jedes Wirtshaus versucht zu dekorieren, hat einen Ludwig drin, hat vom Stammtisch, die, wenn einer mal ein Sieg gehabt hat, hat den Sieg drin gehabt.
Also ein besonders gutes Blatt beim Schafkopf, verstehe ich das richtig?
Ja, genau, also das höchste, beste Blatt beim Schafkopf, hat die Beutel drin gehabt von den Vereinen, die da drin ihr Wirtshaus gehabt haben und genau diese, sage ich mal, barocke Präsentation, die war schon wieder typisch, die hat es auch in Hengersberg gegeben, natürlich. Ja, an diesen ganzen Dingen sieht man, das sind halt einfach Kommunikationszentren.
Und damit waren sie ja eng in Verbindung mit der Kirche. Der Kirchenwirt, einer der wichtigsten Männer am Markt oder im ganzen Ort. Aber so richtig laufen tut es ja nicht mehr. Man hat das Gefühl, die Kirchen werden leerer, die Wirtshäuser werden leerer, die Wirtshäuser sterben weg, die Kirchen haben sie nur gehalten. Was ist passiert, Herr Dr. Leubel?
Also alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ist in der Krise. Die Vereine sind in der Krise, sie haben es aufgezeigt. Was ist passiert? Zum einen ist einmal dieses NS-Regime passiert und der Zweite Weltkrieg, das ist was man gemeinhin unterschätzt, das hat totale Auswirkungen gehabt. Das, was ich jetzt vorher erzählt habe für Hengersberg mit diesen sechs Wirtshäusern am Marktplatz, wenn sie da hingeschaut hätten in der Vorkriegszeit, waren bei diesen sechs Wirtshäusern auch noch sechs Brauereien dabei. Und da hätten sie in dem Marktplatz kein Lausstehendes Geschäft oder sowas gesehen. Und die mehreren Wirtshäuser haben dann ja eine Seele gehabt. Jeden Freitag, jeden Samstag war irgendwo eine Laientheatervorstellung, Musikvorführung vom Gesangsverein oder sonst irgendwas.
Wann dann das Kino hat es noch gegeben damals?
Ja, wann dann das Kino. Das zieht sich dann natürlich schon in die 50er, 60er Jahre. Da hat es diese fortfahrenden Fortbildungszentren gegeben. Das ist dann nochmal einen ganzen Schritt stärker und da schneit dann die NS-Zeit ein, weil man halt bestimmte Sachen einfach verbietet, wie die Ritterbünder und so weiter, weil die Leute fallen. Man meint immer so, ja, das ist schon alles so weitergegangen, aber in dem Zweiten Weltkrieg kämen Millionen von Menschen ums Leben und man zieht sich dann, da beginnt es, dass man sich auf sich selber zurückzieht, dann kommt der Fernseher noch dazu, überhaupt nicht zu unterschätzen natürlich, das ist auch ganz alle daheim dann. In die 50er Jahre hat der Wirt noch den ersten Fernseher gehabt, Erinnerung, die man mir in die Zeitzeugen-Interviews immer wieder auffangen, ist, dass man das Endspiel Deutschland-Ungarn 54, dass man das im Wirtshaus
angeschaut hat. Dass Sie das nicht wissen und ich schon.
Ja, die genaue Jahreszahl. Ich hab eigentlich meinen Beruf verfehlt, weil man keine Jahreszahl merken kann. Aber es geht dann doch wieder ungefähr, der Historiker muss immer nur wissen, ungefähr, wo es nachstaut dann. Ich hab natürlich mehr Zahlen auch, wenn ich das mit Verlaub auch sagen darf.
und nach dem Fernseher ist das Internet auch noch gekommen, also das war doch dann, ja. Hat ihm dann einen Rest gegeben wahrscheinlich.
Das hat ihm einen Rest gegeben und dann natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ist diese ganze gesellschaftliche Entwicklung, man weiß ja in Ruhe, man sitzt da einmal vor dem Fernseher, das Auto, das draußen vorbeifährt, stört, also muss die Umgehungsstraße weg. Das ist ein ganzer Schwung. Dann darf man nicht vergessen, so ein Wirt und eine Wirtin, das war eine Wirtsfamilie, die haben in dem Wirtshaus gelebt. Also die sind da gar nicht rausgekommen. Das waren 100 Stunden Wochen und mehr. Und das musst du schon meinen. Wer mag das heute noch? Jeder möchte, wir haben uns an die Freizeit gewohnt, sozusagen. Wir möchten alle eine Freizeit. Man möchte eine Familie gründen. Also das läuft alles nicht mehr so. Der wichtigste Grund, wir haben da eine große Umfrage gemacht, der wichtigste Grund, der genannt wird, warum das so ist, ist erstaunlicherweise die Bürokratie. Weil die Wirt sagen, wir sind mal ein klärender Kocher oder sonst irgendwas, wir wollen mal kochen und wollen wir uns nicht hinsitzen und irgendwelche Fragebögen ausfüllen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz hundertprozentig real, aber da sieht man den Mix. Woraus eine Situation einfach entstanden ist, dass das nicht mehr in ist, betrifft nicht nur die Wirte, betrifft die Bäcker und Metzger, sind wir wieder bei BMW. Wir haben die letzten 20 Jahre in der Bundesrepublik die Hälfte der selbstständigen Bäcker, Metzger und Wirte verloren.
Und gefühlt lässt man jede Woche oder jeden Monat eine neue Schreckensnachricht, wie viele Orte mittlerweile gar keinen Wirt mehr haben. Also wir haben das Glück, wie Sie gesagt haben, wir haben nur eine Wirtsfamilie, die wohnt sogar noch im Wirtshaus. Mhm. Und ich kann auch bestätigen, also ich kenne keinen fleißigeren Mann als den Wirt in Oberkoppel. Naja. Das ist ja Sahne, ich darf mal ruhig ein bisschen Werbung machen. Naja. Also ob 100 Stunden da gelangen, aber wer tut sich das heute
aber noch? Aber bist du eigentlich bei Ihnen, gehen Sie regelmäßig ins Wirtshaus oder was machen Sie?
Ich muss gestehen, vielleicht bin ich schon eine Generation später gekommen. Gut, ich war erstens Zugreister bei uns, vielleicht ein bisschen ein Stubenhocker. Und bin dann auch zum Studium auf Minger aufgegangen. Aber für mich ist dieses, in meiner Generation dieses... Diese Sehnsucht nach der Zeit, wo man nur ins Wirtshaus gegangen ist und wo die Gemeinschaft noch stärker war, das ist bei mir schon eine Sehnsucht aus zweiter Hand in gewisser Weise. Also ich bin halt eine Generation Internet und auch in meinem Freundeskreis, die meisten meiner Freunde leben in München oder in Wien oder in Belgrad oder in Mexiko und dann unterhält man sich jetzt über das Internet und tauscht sie aus. Und ich habe das Gefühl, viele Leute ersetzen immer mehr ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen durch so parasoziale Beziehungen im Internet. Da hat man seine Influencer, da hat man seine politischen Kommentatoren, da hat man die Leute, die einem die Filmkritik vorsagen. Also schaut es ist, manchmal hat man das Gefühl, braucht es das überhaupt noch? Und dann ist was passiert bei uns, das war jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist schon bald 2 Monate her. bei uns passiert eigentlich sonst nicht, hat es einen Mord gegeben in Oberkoppel. Mhm. Da ist ein Beziehungsdrama, soweit man weiß. Bayer ist über die Grenze gekommen, Ort ist ja direkt an der Grenze. War wohl in der Scheidung zu seiner Frau, klopft an der Tür vom neuen Freund der Frau und schießt ihn tot.
Wahnsinn.
Drei Häuser weg von mir gegenüber vom Wirt. Und an dem Tag habe ich ins Wirtshaus gehen müssen, weil ich das Gefühl gehabt habe, also auch wenn man jetzt nichts beitragen kann, man kann jetzt auch die Sache nicht lösen, aber es hat dann doch wieder Hitzung dort, wo man das Gefühl hat, da sollte man jetzt unter die Leute sein, das sollte man jetzt nicht allein mit sich ausmachen, die Geschichte. Und da war ich sehr froh, dass wir nur einen Wirten haben.
Ja, aber da sehen Sie es, ist jetzt zwar natürlich eine Extremsituation, die Sie da schildern, aber also so Orte der Gemeinschaft braucht es einfach. Und da gibt es aber auch positive Signale, also da entwickelt sich schon was Neues. Das sind dann oft kombinierte Sachen, dass das, was weiß ich, so ein Tante-Emma-Laden, der da wieder aufmacht, wo aber auch ein kleines Kaffee dabei ist, oder Wirtschaft, die halt nur drei Tage in der Woche off ist. Super Modell in Oberbayern, finde ich ganz grandios. Gibt es aber jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon in Niederbayern, dass der Wirt im Grunde der Bürgermeister ist, weil der Bürgermeister nimmt den Wirt die Bürokratie ab. Bürgermeister und seine Verwaltung sind Bürokratie-Experten. Da ist dann sozusagen die zwei Seiten in einer Person verbandelt. Finde ich klasse.
Also Kommunalisierung des Wirtshauses.
Ja, und den nehmen dann Koch, weil der Koch gesagt hat, Leute, ich möchte eine Familie machen. Ich sehe gar nicht ein, dass ich da 80 Stunden da drin stehe. Ich möchte auch kochen und nicht Fragebögen ausfüllen. Also jetzt werden die Fragebögen von den Experten in der kommunalen Verwaltung ausgefüllt und der Koch darf kochen. Die Hoga wird über diese vielen Modelle sicher nicht in Begeisterung verfallen, weil die möchten halt das klassische Wirtshaus. Aber ich muss sagen, für mich jetzt, wie soll ich sagen, als Vertreter des alten Bayern und als Lobbyist für die Gestorbenen, ist mir das eigentlich völlig wurscht. Ich glaube, dass das einfach total wichtig ist, dass du, wie auch immer, aus diesem Bereich BMW, einem alten BMW, dass du da in deinem Ort so eine Anlaufstelle hast. Für die Alten, es gibt so viele Leute, die allein sind im Alter, wo ich halt dann hingehe und sage, mei, ich hol mir jetzt ein Kuvert oder sonst irgendwas, oder ich kaufe ein richtig Ei und hab da eine Bekannte drin, wo mich auch mal ein wenig unterhalten kann. Und wenn gerade meine Freundin drin ist, die ich zwei Wochen nicht mehr gesehen habe, dann sitze ich mit ihr hin und trinke einen Kaffee. Oder wenn sowas passiert, wie Sie geschildert haben, dass man halt sagt, da kann sie jetzt die Gmora wieder mal treffen und sagen, jetzt auch wenn man sie vielleicht auch nur anschweigt, weil das alles so furchtbar ist, aber wo man halt sagt, und auch sagt, wir kehren jetzt zusammen, die stehen wir miteinander durch.
Jetzt, also Sie haben vorher erwähnt, ganz beiläufig, früher sind ja die Vereine nur ins Wirtshaus gegangen. Heute hat jeder Schützenverein, jeder Tennisclub, hat sein eigenes kleines Bistro, hat seine eigene Mikrowelle, der braucht die Mikrowelle vom Wirten nicht mehr. Und jetzt machen Sie ein Wirtshaus in einem Museum auf zusätzlich und beschweren Sie dann, dass die Wirtshäuser wegsterben. Mhm. Wie reimt Sie das zusammen,
Herr Dr. Leubel? Reimt Sie zusammen, dass wir mir jetzt beim Museum ein ganz herausragendes Beispiel haben, wie ein Wirtshaus in der heutigen Zeit ausschauen kann und werden kann. Und wir haben jetzt ja quasi was Neues geschaffen da drin, weil das ist die Essenz aus ganz Bayern, aus Franken, Schwaben und Altbayern. Aus allen bayerischen Regionen kriegt man frisch zapftes Bier. Und die Spezialitäten serviert. Also insofern ist das nicht das Ende einer Entwicklung, sondern jetzt der Neuanfang eines Neubeginns im Wirtshauswesen.
Und Sie sitzen dann als Wirt, also noch nicht als Bäcker, aber als Metzgersohn und Wirt, sitzen Sie dann am Stammtisch in Ihrem Museum und spielen Karteln, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, nein, eigentlich nicht. Natürlich, ich repräsentiere da natürlich schon, bin auch gern und oft in meinem Wirtshaus drin, logischerweise. Aber ich freue mich dann auch, wenn ich einmal woanders gehe. Ich bin natürlich nicht der Wirt, ich habe da ganz professionelle Leute, die das gepachtet haben und die das toll führen. Aber ich habe sozusagen die Einrichtung mitentwickelt, weil unser Architekt, das war Hesse, das ist ihr Beispiel, das sie vorher gebracht haben, und der hat uns da ein hessisches Wirtshaus da geplant und dann sind wir alle in Ohnmacht gefallen, samt die Bauleute, und haben wir halt aber dann miteinander, mit ihm, das ist ein ganz hervorragender super Architekt, haben wir dann dieses Wirtshaus entwickelt und wir haben im Bau, wie es meistens so ist, ein bisschen Verzögerung gehabt, weil uns ein Hackerangriff auf unsere Schreinerei da durchgeführt worden ist und dann sind wir mit alle da gestanden und wir wollten mal einrichten und haben wir nicht können und dann werde ich nie vergessen, mit meinem Sammlungsleiter haben wir mir dann auf die Wandvertäfelung oben aus lauter Verzweiflung die Bierkrieg aufgestellt, die Heidner draufstehen und die ganz Bayern repräsentieren sollen und was heute immer schönerweise, weil wir sagen, unsere Bürger haben nicht gelangt und heute kommen die Kundschaften aus ganz Bayern, schauen sie das Museum aussuchen, ihre Brauerei finden sie nicht und kommen dann nach ein paar Wochen wieder und stellen den Brauereikrug ihrer Brauerei dazu.
Und wann irgendwann vielleicht ihr Wirtshaus das letzte am Platz ist, dann haben es die anderen vertrieben.
Darf jetzt nicht so sagen, dann haben wir mir die Stellung gehalten und wer als letzter mit der Fahne steht, das ist eine ganz große Auszeichnung.
Ja, wird irgendwann ein letzter Wirt in Bayern unterwegs sein oder lässt es überhaupt nur aufhalten, das Wirtshaus sterben?
Nein, das lässt es. Also in die großen Städte, also gerade in München oder in Nürnberg, die ja Bierstädte sind, da wird es das immer geben, weil die Touristen, die kommen, die erwarten das einfach, dass sowas finden. Also ist das immer ein Erfolgsmodell. Man muss sich dann die gesellschaftlichen Gepflogenheiten anpassen, aber das passiert ja auch schon seit geraumer Zeit. Wenn sie in der Münchner Wirtschaft reingehen und haben eine bayerische Ansprache von der Bedienung, haben sie glückslos gezogen oder halt vielleicht auch nicht, weil die anderen sind auch alle nett und so, die man drin findet, die kommen halt aus aller Herren Länder. Also das hat sich an die Gesellschaft letztlich schon angepasst und es gibt da starke regionale Unterschiede. In Schwaben zum Beispiel haben sie da noch ganz viel von diesen Dorfwirtshäusern, erstaunlicherweise aber auch von den Dorfbitzke und von den Dorfbäcker haben da überlebt. Wahrscheinlich, weil es eine gute Mischung ist, weil es die Leute vor Ort schätzen und weil die Leute aus der Großstadt, aus Augsburg rausfahren und halt da einkaufen und auch das einmal aufsagen. Im Oberbayerischen hat man ja das oft auch bei den Mittelstädten rundherum. Da gibt es viele Ortschaften, die einen Wirt tatsächlich verloren haben mittlerweile. Aber wo sich halt diese Modelle, die ich vorher geschildert habe, wo das wieder ein wenig aufkeimt, weil man halt sagt, ich brauche eine Institution, wo mich sozusagen mit dem Notwendigsten versorgen kann und wo mich da hinsitzen kann. Und das sind für mich Keimzellen. Die Gesellschaft ändert sich schon wieder mal irgendwann. Das kann keiner voraussagen. Im Sinne Karl Valentins, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich in die Zukunft richten. Aber diese Keimzellen, diese Traditionskerne, und da sehe ich auch mein Museum, die müssen bleiben, weil irgendwann kann man an sowas wieder im Sinne, dass aus Alpen Neuen entsteht, anknüpfen.
Also wir haben einen Polt schon in der Sendung gehabt mit seiner Schelte der Hawaiisierung. Also da sind sie nicht zusammengekommen, aber er hat auch einmal gesagt, ich paraphrasiere, wer das Wirtshausleben und den Stammtisch nicht kennt, der hat vom Leben an sich sehr wenig verstanden. Darf Sie das unterschreiben?
Jein.
Vielleicht sollten wir mir einen Stammtisch gründen.
Ja, das machen wir. Ich meine, wir sind ja vor allem nur Leute da in der
Mediengruppe Bayern.
Und wenn man jetzt da rausschaut, halt am langen rennt jemand vorbei, man müsste halt ein wenig schauen, wenn man weiter so in Richtung Fürstenzell reinfährt, Ortenburg und so, da findet sie sicher ein schönes Wirtshäusl oder in die andere Richtung einpassen. Also macht man für die letzten Hinterbliebenen, hätte ich gesagt, machen wir ein Wirtshaus auf.
Und da die sagen, für heute haben wir unseren Mund fusselig genug geredet, jetzt haben wir uns fast ein Bier verdient oder ein anderes Kaltgetränk. Vielleicht findet man nur ein schönes Wirtshaus, oder?
Genau, also Prost.
Prosit und danke, dass Sie da waren und danke, dass Sie zugehört haben.
Bitteschön.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche: Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept: Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion: Johannes Munzinger. Produktion: Anja Kurz. Sprecherin Katharina Czaba. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.